Ja, Tag auch. Zwei Dinge am Anfang vorweg. Erstens, ich werde sehr zeitnah einen gesonderten Podcast aufnehmen zum Thema Trainerfrage. Also, wie denke ich über Zinnbauer? Soll er weg? Soll er nicht weg? Ist er vielleicht schon weg? Ist er nicht weg? Wenn er weg sein sollte, wer sollte kommen? Wer ist gekommen? Wie auch immer. Da können sich ja einige Dinge jetzt überschlagen in den nächsten Stunden, vielleicht ja auch gar nicht. Also ich möchte da einen gesonderten Podcast zu machen, wie gesagt, den ich auch relativ zeitnah aufnehmen werde. Vielleicht, wenn ihr das hier schon hört, gibt es den schon. Also schaut einfach mal nach. Also sollte jetzt nicht zu ewig lange dauern. Irgendwann an diesem Wochenende würde ich das gerne machen. Und zweitens, ja, ich bleibe HSV-Fan. Warum sage ich diese oder warum tätige ich diese merkwürdige Aussage gleich am Anfang? Ich hatte eine richtig beschissene Nacht jetzt nach dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen, habe mich übergeben, hatte Magenschmerzen und und. Ich hoffe mal sehr, es liegt nicht an dem HSV, sondern vielleicht an einem Virus, den ich mal eingefangen habe oder schlechtes Essen oder so. Also ich hoffe, dass der HSV mich noch nicht körperlich sowas von schwächt und beeinflusst. Aber ich hatte in dieser Nacht, wie gesagt, so gut wie vollständig nicht wachgelegen und dann hat man natürlich Zeit, auch viel zu lesen. Und dann habe ich zum ersten Mal nach Jahren, das erste Mal wieder mir die Kommentare auch im Matz-Up-Blog mal durchgelesen und natürlich habe meine Twitter-Liste durchkämmt und habe einige andere HSV-Blogs gefunden und gelesen. Und eigentlich gibt es nur 2 Fraktionen, so hat man diesen Eindruck. Die eine Fraktion ist, egal was passiert, erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, vierte Liga, es ist nur der HSV und wir bleiben nur der HSV und das Herz gehört weiter in dem Verein. Oder es gibt die andere Fraktion, die sagt, alle rausschmeißen, alle Scheiße, ich habe keinen Bock mehr, der Verein bindet mich nicht mehr so emotional, können mich mal und so weiter und so fort. Ich kenne dieses Gefühl ja ganz gut, ich hatte es ja selber nach dem Stuttgart-Spiel am Ende der Hinrunde und habe hier auch kurzzeitig eine größere Pause dieses Podcasts erstmal angekündigt, die ich dann ja auch relativ schnell wieder gestrichen habe, diese Pause. Und ich bin mir aufgrund der Phase, die ich damals hatte und auch aufgrund der Beiträge, die ich jetzt heute Nacht gelesen habe, ich bin für mich völlig im Reinen, dass ich sage, nein, ich bin und bleibe HSVer, weil, und das ist vielleicht mein großes Glück, wenn ich das so lese bei anderen, ich glaube, die Natur hat es ganz gut mit mir gemeint, dass ich schon immer zwar verliebt war in diesen Verein. Ich bin mit meinem Vater seit meinem 7. Lebensjahr in den Volkspark gegangen und ja, ich habe diesen Verein lieben gelernt und für mich ist der geilste Verein der Welt der HSV und das bleibt auch so. Aber sei es meine Erziehung, meine Art, wie ich lebe, wie ich denke, ich habe noch nie Hass auf andere empfunden oder hatte immer so die Mega-Fanbrille auf. Ja? Also, mein Gott, wenn Werder Bremen besser spielt als wir, dann kann ich das auch sagen, dass die besser spielen. Ja? Und ich hasse auch nicht St. Pauli und ich finde auch nicht Bayern München beschissen, nur weil sie halt Bayern München sind, sondern ich gucke mir an, wie die anderen Mannschaften Fußball spielen und sind die besser als wir, dann gebe ich das auch zu. Und es war bei mir schon immer so, wenn ein Spieler bei uns eine rote Karte bekommen hat und ich empfand, das war auch rotwürdig, dann habe ich auch immer gesagt, ja, selbst schuld, ja. Das war nun mal eine rote Karte. Und es gibt halt, glaube ich, wirklich so ganz viele Fans von allen Vereinen, hat ja mit dem HSV nichts zu tun, die so eine Fanbrille aufhaben, dass sie immer Verschwörungstheorien sehen, wenn das immer die Schiedsrichter die Spiele verpfeifen, dass alle anderen Mannschaften ja völlig bekloppt sind und nur der eigene Verein ist toll. So war ich halt noch nie. Für mich geht über den HSV mal gar nichts. Aber ja, ich habe noch nie dieses super Schwarz-Weiß-Denken gehabt. Und das hilft mir jetzt vielleicht in dieser Phase, wenn ich das so lese, wie auch betroffen viele sind und sauer und fühlen sich persönlich verletzt, ja, durch die Niederlage gegen Hertha BSC Berlin. Weil dazu komme ich natürlich jetzt zu dem Spiel gestern bei uns in der Imtec Arena gegen Hertha BSC Berlin. Es war ein Freitagabendspiel. Es kommt ein direkter Tabellennachbar. Ich habe es alles im letzten Podcast schon gesagt, in der letzten Folge. Ne? Ein 6-Punkte-Spiel. Und nach dem Spiel ist man, ich finde, so doppelt niedergeschlagen. Ja? Zum einen, weil wir das Spiel verloren haben. Das war scheiße. Ja? Aber zum anderen, und das ist, ich hoffe, ich kann das jetzt gut ausdrücken, zum anderen habe ich aber gemerkt, dass die Mannschaft bereit war, den Kampf anzunehmen. Ich habe jetzt keine Statistiken, ob die jetzt mehr gelaufen sind als der Gegner oder wie auch immer, ist mir jetzt auch egal. Aber ich empfand, die Körpersprache war eine andere als zum Beispiel in unseren Grottenkicks gegen Stuttgart und Köln oder auch Hertha im Hinspiel. Ja, die Körpersprache war hier eine andere. Sie haben das gewollt. Sie haben auch in der ersten Viertelstunde, finde ich, erfrischend gut gespielt und es dann sein gelassen. Und das ist es ja, was mich dann so erschüttert, wenn du merkst, deine Mannschaft kann einfach nicht besser spielen. Es liegt nicht daran, dass das alles Millionäre sind und denen das am Arsch vorbeigeht und so weiter, was ich da immer heute Nacht alles gelesen habe von Schwachsinn. Ja, die sollten mal die mit den Mitarbeitern sprechen vom HSV auf der Geschäftsstelle. Da geht's um Jobs. Völliger Bullshit. Ja, A, tun sie es nicht und B, wenn sie es tun, würde ich es auch noch schlecht finden, weil dann wird der Druck ja nochmal erhöht und was du jetzt, es heißt immer noch Fußballspiel und ein Spiel soll irgendwo auch noch Spaß machen und du musst gucken, dass die Jungs möglichst nicht verkrampfen und solche, keine Ahnung, da hängen Arbeitsplätze von ab, Parolen, die bringen ja gar nichts. Das, was halt so erschütternd war, ist, wir konnten einfach nicht besser spielen und das war echt erschreckend. Jetzt ist die Frage, woran liegt es? Klar, wird man auch über den Trainer sprechen, weil als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich schon gedacht, ich falle vom Glauben ab, irgendwie, Freunde. Ja, im Vorfeld wurde gesagt, dieses Spiel müssen wir gewinnen. Ja, das ist ein 6-Punkte-Spiel, hat auch Joe Zimbauer gesagt. Und wir spielen zu Hause und wir müssen das Spiel machen. Das wurde auch vom Anpfiff nochmal so bei Sky nochmal bei den letzten Gesprächen am Spielfeldrand wurde das auch nochmal genau so gesagt. Und dann spielen wir mit einer Spitze, mit Olic. Ja, nur damit man den Wahnsinn mal versteht für euch da draußen. Ja? Das einzige Spiel in der Rückrunde, an das ich mich erinnere, und ich glaube, es war auch das einzige, wo wir mit zwei Spitzen gespielt haben, das war in München gegen den FC Bayern München. Da haben wir mit zwei Spitzen gespielt. Ja? Aber ja, wo du sagst, hallo, hinten alles dicht machen bitte gegen Bayern. Ne? Aber bei einem Spiel wie gegen Berlin, wo du zu Hause spielst, wo du gewinnen musst und wo du auch gemerkt hast, die Mannschaft war auch bereit. Also ich fand schon, sie haben gewollt, aber ja, war es vielleicht eine taktische Fehlleistung erneut von unserem Trainer? Ich würde sagen, ja. Ich finde, er macht sich auch so mega angreifbar, weil diese schönen Worte, die er gesagt hat, folgen einfach keine Taten, so von wegen Leistung. Er stellt nur noch Leistung auf. Ja, sitzt da wieder ein Guaida auf der Bank, ja, und ein Ilicevic spielt, ja, spielt da wieder ein Westermann, obwohl ein Ostrzolek das ganz gut gemacht hat in den letzten Spielen und das ist seine Position und nicht die von Westermann und. Aber wie gesagt, Trainerdiskussion im nächsten Podcast. Aber das war schon mal von der Aufstellung falsch, ja. Und dann siehst du halt auch die Mannschaft, wie sie zwar will, aber ich glaube, wir haben nicht einmal geschafft, 4, 5 Pässe hintereinander fehlerlos zu spielen. Ja, das war hektisch bis in die letzte Minute. Das Spiel, es hatte wenig Struktur und ich fand auch mal ganz ehrlich, wir hatten auch nicht viele Torschancen. Also wenn ich höre, wir haben uns der Torschancen rausgespielt, dann lache ich mich kaputt. Ja, also natürlich war das nicht null. Ja, aber da waren dann Kopfbälle und Schüsse dabei und so oder auch abgefälschte Bälle, wo man sagt, naja, es waren jetzt auch mehr so, ich will nicht sagen Alibi-Schüsse, das wäre jetzt Quatsch, aber mit der letzten Konsequenz war es nicht. Und es war auch nicht rausgespielt und es war auch da kein 100%iger dabei, wo du sagst, jetzt steht er allein vor dem Tor oder so. Einmal hatten wir das, da sah Olic ein bisschen bekloppt aus, wo er dann auf Lasogga abgibt, aber ehrlich gesagt, der Keeper von Berlin, der Kraft, der hat diesen kurzen Winkel, der hat den so schnell sowas von zugemacht, dass wenn Olic abgezogen hätte, wäre er auch nicht im Tor gewesen. Den hätte der Torhüter bekommen. Also, doofe Situation. Sah in der ersten Sekunde aus wie eine 100%-Chance, aber am Ende letztendlich war es das nicht. Ja, ja, und ich finde, wir haben uns nicht viele Torchancen herausgespielt. Ja, wir waren nicht chancenlos, aber dass man jetzt sagt, boah, ey, da haben wir jetzt aber auch echt Pech gehabt. Ne? Also, das finde ich, kann man jetzt nicht sagen. Pech würde ich sagen, haben wir gehabt, weil Berlin nur 2 richtig gute Chancen hatte und eine davon war drin. Das ist natürlich ärgerlich und das auch kurz nach der gelb-roten Karte für Kleber, weil der hat da definitiv hinten gefehlt beim Kopfball. Und ich muss auch sagen, Und ich glaube, das kann ich auch als HSV-Fan sagen, das war auch keine gelb-rote Karte. Ich fand die erste gelbe Karte schon grenzwertig. Ich habe ja über Mixlr.com auf meiner Homepage das Spiel für einige von euch da draußen live kommentiert. Und die können sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, also das war niemals eine gelbe Karte für Kleber. Und die zweite, da kann man geben, aber da gebe ich unserem Sportdirektor Profifußball, Herrn Knebel, auch recht. Ja, Kleber war schon deutlich weiter in der Luft und der andere springt mehr oder weniger von unten gegen seinen Arm. Also ob das jetzt eine gelbe Karte ist, ein gelb-rot. Also es lag natürlich wirklich nicht am Schiedsrichter. Ich finde, Dingert hat jetzt nicht so viel falsch gemacht, aber das war jetzt eine Verkettung unglücklicher Umstände und das hätte auch nicht sein gemusst. Ja gut, und dann fehlte der uns dann da hinten, ne? Ja, wenn man sich sonst so die Mannschaft anguckt, wie gesagt, sie wollte, da streite ich ihr definitiv nicht ab, aber das macht mich ja fast noch trauriger. Nee, das stimmt gar nicht. Also noch trauriger wäre es, wenn die jetzt da bocklos gespielt hätten. Also sie haben nicht bocklos gespielt, aber sie können nicht besser. Und ja, dann finde ich es auch nur legitim, wenn man sich mal zumindest Gedanken macht, ob man jetzt die letzten 8 Spiele, in denen noch 24 Punkte zu verteilen sind, und wir brauchen vielleicht, keine Ahnung, 8 bis 10, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu bekommen, vielleicht muss man da nochmal einen neuen Impuls setzen. Also diese Frage darf man sich, glaube ich, stellen. Und die habe ich mir natürlich jetzt auch schon gestellt und die werde ich mir auch im Laufe dieses Samstages stellen. Und wie gesagt, relativ zeitnah dazu dann meine Gedanken, wenn ich mit meinen Gedanken fertig bin. Ja, wenn ich da zu Ende gedacht habe. Noch ist das nicht so weit. Noch ist es bei mir so ein bisschen in der Schwebe, dass ich es nicht so genau weiß. Ne, weil Kontinuität finde ich auch wichtig. Aber man muss auch das Vertrauen haben, dass das jemand schafft. Also ich hatte das Vertrauen, vielleicht war ich der Einzige auf diesem Planeten, aber ich hatte das Vertrauen bei Van Marwijk. Ich hatte das Vertrauen bei Slomka. Gut. Ja, gucken wir uns heute die Spieler an. Kleber, finde ich, hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Ist natürlich ärgerlich, dass er sozusagen dann aber auch die tragische Figur in diesem Spiel war. Für mich Man of the Match war aber erneut wieder Zoltán Stieber. Also ich bin so happy, dass der da ist. Und ich glaube auch, dass der noch besser spielen kann. Aber das ist endlich mal einer, der auch mal was probiert und der auch mal... Ja, diese, was ich vorhin gerade gesagt habe, Fußballspiel, das heißt Spiel und du musst Spaß haben und der vermittelt irgendwie auch diesen Spaß und auch dieser abgefälschte Schuss, der fast reingegangen wäre. Ja, du musst aber auch mal drauf schießen, damit so auch mal so eine Szene kommt, auch wenn der Schuss ansonsten, wenn er nicht abgefälscht worden wäre, sicher völlig ungefährlich gewesen wäre. Aber ich finde, er traut sich was zu, ihm gelingt nicht alles, ihm springt auch mal der Ball weg und. Aber ey, wir sind beim HSV, nicht bei Bayern München. Das darf nicht unser Anspruch sein. Ich finde, er probiert vieles und deswegen ist er für mich erneut Man of the Match. Und der Verlierer des Spiels für mich ist, und das tut mir auch ein bisschen weh, ist Van der Vaart. Er war nicht der schlechteste Spieler auf dem Platz von uns, fand ich. Ich denke, diesen Preis bekommt leider erneut Nikolai Müller. Aber was man so gesehen hat, Van der Vaart war auch in den ersten 15, 20 Minuten sehr präsent. Hat auch die Bälle gefordert. Das sah alles, sage ich mal, sehr strukturiert, sehr kultiviert aus. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber du hast dann gemerkt, auch ab der Zeit, wie der, so empfand ich es zumindest, körperlich stark abgebaut hat. Und er ist einfach zu langsam für die erste Fußball-Bundesliga. Ja, er war noch nie richtig schnell, aber ich würde sagen, ein Van der Vaart, also ich glaube, ich würde Van der Vaart nicht mehr aufstellen in dieser Saison. Und deswegen muss man jetzt auch gucken, ob man den dann vorher verkauft oder nicht. Wenn ich dann immer so höre, ehrenwerter Abgang und so. Ja, ich meine, er ist zu uns gekommen aus Tottenham. Er hat... oder war es Fulham, ist ja letztendlich auch wurscht. Er hat auf Geld verzichtet, wie man immer lesen konnte. Nichtsdestotrotz bleibt er noch genügend hängen. Und ich denke, dass wir alle ihn sehr, oder irgendwie so Hardcore-Fans jetzt nicht, die gerade sauer sind, aber die meisten von uns sind schon auch ein Stück weit stolz, dass wir so einen Spieler über so viele Jahre bei uns haben und der so eine Bindung hat zu unserem Verein. Das finde ich auch toll. Das bleibt auch. Das Gute bleibt. Aber er immer wenn er den Ball hatte, so wie gesagt, spätestens ab der 15., 20. Minute war das deutlich zu langsam, es war zu träge, es war nachher auch zu vorsichtig. Es war halt nicht mehr die frische Idee. Und ich glaube halt auch nicht daran, dass er diesen Big Point nochmal macht, von dem Joe Zimba mal gesprochen hat. Also Er ist nicht der Schlechteste auf dem Platz gewesen, aber wenn man weiß, wo er herkam und wenn er dann selber von sich aus sagt, dass er eigentlich fit ist und dass er brennt und dann merkst du, du brennst aber auch nur 15 Minuten, dann ist das maximal noch ein Spieler für die Ersatzbank und dann eventuell, ja, um die letzten 15, 20 Minuten ihn noch einzusetzen. Aber da waren auch so manche Standards dabei, wo ich sage, ja, lass den Stieber dann schießen. Ne? Und ja, gut, hinterher, wie gesagt, ist man immer schlauer. So, wir haben verloren. Der 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist noch nicht gestartet im Moment der Aufnahme. Wenn ihr das hört, höchstwahrscheinlich ist er dann ja gestartet. Aber ich nehme das noch vor den Samstagnachmittagsspielen auf. Landen wir dann auch auf einem Abstiegsplatz, wenn es ganz beschissen läuft, auf einem direkten Abstiegsplatz. Vielleicht bleiben wir aber auch 15. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß jetzt nicht, ob Hannover gegen Dortmund gewinnen wird. Ich befürchte mal nein. Und wenn die nicht gewinnen sollten, ja, dann bleibt Hannover, glaube ich, dann auf 14. Und dann sind es wirklich nur diese Mannschaften, diese fünf Mannschaften, die nachher den Abstieg mit sich ausmachen. Davon könnte man wohl ausgehen. Und meine Hoffnung, ich habe es ja vor ein paar Tagen oder vor ein paar Podcast-Folgen schon gesagt, ist, dass wir so ab dem 32. Spieltag nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Das ist auch immer noch möglich. Ich habe es gerade gesagt, ja, 24 Punkte sind noch zu vergeben. Klar, wird es jetzt kein Zuckerschlecken in den nächsten Wochen gegen Leverkusen und gegen Wolfsburg und dann in Bremen. Ist mir alles bewusst. Aber tja, so ist das nun mal. Und die Spieler, es heißt doch immer so schön bei der Bundesliga, momentan kann jeder jeden schlagen, mit Ausnahme von Bayern München. Und wir haben es ja auch schon mal bewiesen, dass wir Leverkusen geschlagen haben oder dass wir ein Unentschieden in der Hinrunde gegen Bayern erspielt haben und so. Also es ist extrem unwahrscheinlich, dass wir in Leverkusen und zu Hause gegen Wolfsburg überhaupt noch Land sehen. Aber es ist nicht unmöglich. Und deswegen muss man jetzt die Zeit nutzen, hier Impulse zu setzen. Zumindest bei den Spielern, die halt hier sind. Und da haben wir ja auch Glück, sage ich mal, dass der HSV gar nicht so viele Nationalspieler hat. Natürlich haben wir auch ein paar, aber ich denke mal, gerade die Gegner, gegen die wir jetzt spielen, Leverkusen, Wolfsburg und wie sie alle heißen, die haben deutlich mehr Nationalspieler, die jetzt unterwegs sind, als der Hamburger Sportverein. Und diese Zeit muss man dann nutzen. Bleibt ja einem nichts anderes übrig. Das Bittere ist nur in dieser Saison, dass es nicht nur mir so geht, sondern, glaube ich, vielen Hörern, die das jetzt hören und vielen, mit denen ich eh jetzt auch schon gesprochen habe. Im Gegensatz zur letzten Saison, wo man irgendwie auch im Fankreis jetzt erst recht Mentalität an den Tag gelegt hat, niemals zweite Liga und was es da alles so gab. Mir geht es so und ich glaube, vielen anderen geht es auch so, dass ich so sage, ja, ich möchte nicht absteigen, ich hoffe, wir steigen auch nicht ab und ich gebe auch noch nicht auf. Aber wenn wir absteigen, ja, dann ist das halt so. Also dann geht jetzt die Welt nicht unter, am nächsten Tag wird die Sonne auch scheinen und dann gucken wir uns mal im neuen Volksparkstadion ein Spiel gegen 1860 München an. Und wenn wir halt die Lizenz verlieren, so wie die Schotten, ja, dann spielen wir halt gegen Concordia oder gegen Uhlenhorst oder was weiß ich, oder Bramfelder Sportverein und dann vielleicht nicht mehr im Volksparkstadion. Dann ist das halt so. Dann geht alles in die Brüche und dann ist alles kaputt. Ja, und trotzdem bleibt es dann aber mein HSV. Ja. Dann bin ich mal zwei Tage traurig und dann ja, werde ich trotzdem nicht Sky sofort kündigen und gucke mir dann gute Fußball-Bundesliga-Spiele an und gehe dann irgendwie auf den Grandplatz und gucke mir den HSV an oder was weiß ich. Das ist dann so. Das sind nicht meine Probleme, das sind die Probleme der Vereinsführung, wie sie das dann hinbekommen und der Stadt vielleicht. Aber es sollten nicht die Probleme von uns Fans sein. Ich halte dem HSV weiterhin, ich stehe weiterhin hinter meinem Verein, werde trotzdem die Dinge, die mir nicht gefallen, natürlich weiterhin auch so direkt ansprechen und werde auch mal enttäuscht sein. Ich hoffe dennoch, dass wir es schaffen in dieser Saison, aber das ist der Unterschied halt zur letzten. Wenn wir es nicht schaffen, ganz ehrlich, dann werde ich hier nicht mehr schwafeln, aber wir sind doch der Dino und das ist doch das Einzige, was uns noch von allen anderen Mannschaften so ein bisschen einzigartig macht. Ja, scheiß der Hund drauf. Dann ist das halt so und dann haben wir es halt nicht mehr. Trotzdem geht die Welt weiter, ne? Und unsere auch. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. 20 Minuten, naja, immer nach so einem Spiel, ne? Furchtbar. Und deswegen war das von mir ganz schlau, dass ich mir schon gedacht habe, alles zum Thema Trainer kommt in einem gesonderten Podcast. Bleibt sauber, nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.